Dann hatte ich ein Radiointerview, ein Zeitungsinterview und so weiter. Und am Abend hat die Familie mir gesagt, eine Nachbarin hätte das Interview gehört und wolle mich unbedingt kennenlernen, weil die so begeistert war. Dann habe ich die am Abend dann getroffen und die ganze Familie war dort. Also die Mutter und die Kinder von denen und, haben total tolle Fragen gestellt und am Ende haben sie mir erzählt, sie sind total dankbar, dass sie mich kennenlernen, weil sie gerade keinerlei Hoffnung haben. Der Vater ist seit 2 Wochen vorher verstorben. Und ja, es wäre für sie total toll gewesen, jetzt wieder durch das Gespräch wieder ein bisschen Hoffnung zu bekommen. Haben dann angefangen zu weinen und du merkst auch, mich berührt das gerade ganz schön. Das war ja auch total in Tränen ausgebrochen. Wir hingen uns dann alle in den Armen. Das war so ein schöner Moment, dass ich allein nur durch das Erzählen denen Mut und Hoffnung geben konnte.
We did it, ladies and gentlemen. Herzlich willkommen zurück zur dritten Folge mit Darius. 3 Wochen haben wir jetzt seinen Geschichten zugehört und jetzt kommt das Finale. In dieser Folge sprechen wir über den letzten Teil. Vor allem das südliche Amerika auf seiner Tour mit dem Fahrrad entlang der Panamerikaner. Er hat viele Herausforderungen erlebt. Körperlich, aber halt auch natürlich, also natürlich im Sinne von der Natur, Überschwemmungen, krasse, also wirklich einfach krasse Wetterbedingungen, vor allem in Patagonien. Und Darius erzählt uns von den unvergesslichen Erlebnissen und Begegnungen, die ihn inspirierten und ihm Kraft gaben. Und wir erfahren, wie er mit Rückschlägen umgegangen ist, welche Rolle die Unterstützung von Fremden für ihn spielte und wie ihn diese Reise für immer verändert hat. Und besonders bewegend sind Erlebnisse in Mexiko, Kolumbien, Argentinien, denn da war er in den nationalen Medien zu Gast und hat unglaubliches Feedback bekommen, unglaubliche Geschenke, darüber sprechen wir. Er trägt nämlich eines dieser Geschenke nach wie vor. Und ja, begleite uns auf den letzten Kilometern dieser außergewöhnlichen Reise und lass dich von Darius' Geschichte der Entschlossenheit inspirieren. Dieses dreiteilige Gespräch ist am Ende eine sehr, sehr inspirierende Geschichte fürs Leben und dass man einfach alles schaffen kann, was man sich vornimmt und dass man sich niemals kleinreden sollte, ne? Ich glaube, dass viele von uns und man denkt immer, man hat immer so dieses Gefühl, dass man vielleicht hat man das, ne? Also dieses Gefühl, man ist nicht genug, man schafft das alles nicht, man ist überfordert mit den Dingen, die halt einem im Alltag so erleben oder erwarten. Und ich finde, dass Gespräche wie dieses mit Darius einem sehr, sehr viel Kraft geben und zeigen, was alles möglich ist, wenn man es sich wirklich, wirklich, wirklich zu Herzen nimmt und wenn es einfach keine andere Option gibt. Und er hat sich es vorgenommen und er hat es durchgezogen und ich ziehe meinen imaginären Hut über das, was er geschafft hat. Also, Teil 3 kommt jetzt mit Darius und ab nächster Woche geht's weiter, spannend weiter mit anderen Gästen, einer Tierärztin übrigens. Aber heute geht's damit erstmal zu Ende. Danke fürs Einschalten in den letzten 3 Wochen. Genau, das war's von mir. So, du bist irgendwann auch von Costa Rica weiter nach Panama und du bist, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, bist du auf der Pazifikseite rüber, ne? Da in, wie heißt der Ort? Mit C. Chi. Weiß ich gerade nicht, ich weiß gar nicht. Wo bist du rüber?
Also, nee, ich bin in, auf der, wie heißt der, auf der karibischen Seite von Costa Rica nach Panama. Bin dann auf der karibischen Seite und dann geht die Straße, es geht ja kein Weg mehr auf der Karibik weiter, dann muss man auch über die Berge zur Panamericana, also zu diesem fetten Highway. Und dann geht's halt die Autobahn bis nach Panama City. Einen anderen Weg gibt's ja nicht. Und deswegen, also, das war so schön auf der Karibikseite und dann ging's über den Berg und eigentlich in der Mitte vom, also am höchsten Punkt hat man schon gesehen, auf der anderen Seite ist es total trocken und da, wo ich war, war es total schön grün und feucht und einfach wunderschön. Dann ging es in die Hitze wieder zurück und in diese langweilige Einöde. Und entlang des Pan-American Highways, immerhin hatte ich einen breiten Seitenstreifen zum Fahrradfahren, aber es war einfach nur Kilometer abstrampeln. Das waren, weiß nicht, 500, 600 Kilometer sind es. Von David heißt die Stadt, glaube ich, bis nach Panama City. Einfach nur langweilig. Und dann gab es einen Gegenwind ohne Ende. Und das war so der erste Moment, wo ich echt am Verzweifeln war und keine Lust mehr hatte, weil es nur noch heiß war. Ich habe tagelang nicht wirklich geduscht, habe viel wild gecampt. Und da habe ich dann auch entschieden, das mache ich nicht nochmal so tagelang wild zu campen, ohne zu duschen. Und ich habe einfach keine Erholung gehabt in der Nacht. Und dann dieser Gegenwind war nicht wirklich schön. Also als ich in Panama City ankam, war ich so erleichtert und habe erstmal ein paar Tage Urlaub gemacht.
Ja, Urlaub von der Reise.
Ja, wirklich.
Du bist ja an Panama City grenzt ja auch der Panama-Kanal. Mhm. Und da hast du, was hast du da für Erlebnisse gehabt?
Ach so, da geht's dann über die Brücke der Amerikas rüber nach Panama City direkt rein. Es gibt noch eine andere Brücke, ein bisschen weiter im Osten. Die ist aber 40 Kilometer entfernt und geht komplett außerhalb der Stadt, führt die entlang. Und ich wollte dann nicht diesen Umweg fahren und habe gedacht, das ist ja super, ich fahre direkt diesen Weg. Und die letzten 20 Kilometer in die Stadt rein war nur eine reine Baustelle. Und da gab es keinen Seitenstreifen mehr und mehr zur Stadt hin wurde der Verkehr richtig heftig. Und da fahren ja die riesen, die Semi-Trucks haarscharf an einem vorbei und auf dieser großen Brücke gibt es auch keinen Fahrradweg, nix. Und dann in diesem heftigen Verkehr darüber, das war schon heftig. Jetzt, wenn ich im Nachhinein dran denke, kann ich mir das nicht vorstellen, wie ich das gemacht habe. Aber irgendwie hieß es einfach Augen zu und durch und Vollgas geben.
Ja, ja, viele Länder sind einfach nicht auf Radfahrer eingestellt. Ne? Mhm. Die wurden in der Verkehrsplanung nicht mit beachtet.
Ja, null.
Ja, du bist dann, das ist auch ganz interessant, in Puerto Carti. Mhm. Bist du auf eine Insel gefahren für ein paar Tage, wo du seit Jahren der erste Tourist gewesen bist?
Richtig, genau. Also eigentlich war das gar nicht mein Ziel. Ich bin in Panama City gewesen und die meisten, oder die ich so gekannt habe, sind mit dem Flugzeug nach Kolumbien rübergeflogen oder andere sind mit der Fähre oder haben sich irgendwie so ein Segelboot. Da gibt es so Touren, die kosten aber $500 mit dem Segelboot.
Machst du auf den, genau, aber da machst du eben Stopp, San Blas-Inseln, ne?
Richtig, genau, das ist so ein Touristen-Highlight, aber dann auf diesem, sind eher Partyboote und dann gehst du 4 Tage lang über die San Blas-Inseln, dann nach Cartagena. Und das wollte ich nicht ausgeben und hatte auch keine Lust auf irgendwie so eine Partytour. Ich wollte ein bisschen mehr Abenteuer und bin dann nach Carti gefahren. Und dort wusste ich aber nicht, ich wusste, dass es immer wieder Schiffe, da gibt es so einen kleinen Mini-Hafen mitten im Dschungel, Puerto Olvidia heißt der, glaube ich. Das ist einfach eine Militärstation, kurz vor der Grenze zu Kolumbien. Und da gibt es manchmal so Fischer oder Leute, die da hin und her fahren, aber keine richtige Verbindung. Und es gibt auch keine wirklichen Informationen auf iOverlander. Gab es ein paar Leute, die schon mal geschrieben haben, da könnte ein Boot fahren, aber gab keine zuverlässige Information. Dann bin ich dorthin gefahren und hieß es, jetzt fährt kein Boot, wir wissen nichts. Und ich habe 20 Leute gefragt und jeder hat mir eine andere Antwort gegeben. Und irgendwie war es dann so, dass ich einfach ein paar Tage warten musste, bis ein Boot kam. Und das hieß, die einzige Unterkunft dort war halt auf dieser Insel Carti, ungefähr 5 Kilometer, so eine kleine einheimische Insel. Und dann bin ich dorthin. Das sind dann nie Touristen, das sind wenn dann nur die Guides, die da mal unterkommen, aber kein einziger Tourist. Und dann weiß er schon seit Jahren nicht mehr. Und da war so eine Slum-Insel, kann man besser sagen, richtig übel. Und dann diese dieses Hostel, was da war, mit Löchern im Dach über mein, also ich hatte noch die Luxusvariante, die hatten tausende Hängematte und dann zwei Einzelzimmer. Und ich habe das Einzelzimmer gekriegt, für $10 die Nacht oder sowas war das. Und da war ein Bett, nebendran 50 Zentimeter Platz und das war's. Und das Dach war nicht dicht, da hatten sie so Plan abgespannt und jedes Mal ein tropischer Regen zum Mittag. Das hieß, das ganze Zimmer war überflutet, das Bett war an der Seite komplett nass und ich habe mich so zusammengekauert. Zum Glück sind ja meine Taschen wasserdicht, aber jedes Mal, wenn es angefangen hat zu regnen, musste ich alles wieder zupacken. Ich konnte dann nichts liegen lassen. Und ich weiß nicht, also es sah aus, als wären überall Ratten nachts unterwegs, also richtig ekelhaft. Dann auf dieser Insel der Müll, egal wo es Müll, da haben sie keine Kanalisation. Sobald es regnet, schwimmt im Meer, schwimmen die ganzen Plastikflaschen, die ganzen Dosen, die ganze Scheiße, schlimm. Die kacken ja. Auch da, also richtig ekelhaft und übel. Und da ein paar Tage auf dieser Insel zu sein, das war übel. Und dann, es gab ja auch keine Dusche, nichts. Das hieß, das haben wir halt Regenwasser gesammelt, aber dieser Waschraum, da wollte es auch, also da bin ich rein, um ein bisschen was zu machen, aber es war ekelhaft, weil überall alles verschissen war. Im Meer wollte ich nicht baden, weil da hole ich mir Typhus oder sonst irgendwas. Also es war echt übel. Aber irgendwie auch eine krasse Erfahrung so. Also.
So hört es sich an. Und dann bist du, dann hast du diesen, hast du den Darien Gap überquert, also per Boot, und bist dann nach Kolumbien. Und Kolumbien hast du geschrieben, Lieblingsland mit Mexiko und Argentinien.
Ja, das kann ich sagen, ja.
Bin ich gespannt, was du davon erzählst. Du hast auf jeden Fall geschrieben, so dass das die nettesten Menschen sind, die du getroffen hast.
Mhm. Absolut. Also ich bin ja auch schon davor viel gereist, auch in Südostasien, wo die Menschen auch total sehr nett sind, in Thailand oder Indonesien. Aber ich habe noch nie so nette Menschen kennengelernt wie in Kolumbien. Also das war so krass. Als ich da angekommen bin, Viertelstunde später, hatte ich gefühlt nur Freunde um mich herum. Einfach so herzlich. Und dann tanzen die ja die ganze Zeit, sind einfach lebensfroh. Und ich habe ja schon gedacht, in El Salvador, die Menschen sind lebensfroh, aber in Kolumbien sind noch mal eine Schippe drauf. Also es ist echt krass.
Also woran hast du das jetzt aus? Also woran machst du das aus? Was waren diese Erlebnisse, die du da so mitgenommen hast?
Einfach die extreme Offenheit der Menschen. Dann hat mich jeder gefühlt eingeladen und irgendwie unterstützt. Ich bin ja in Kolumbien dann auch ins Fernsehen gekommen und danach habe ich tausende Nachrichten bekommen von Menschen. Ich wurde in ein Wellnesshotel eingeladen. Eine Frau, die mich im Fernsehen gesehen hat, hat gesagt, sie will mir unbedingt was Gutes tun. Und weil ich so viel Menschen Mut mache und Hoffnung mache und auf dieser Fahrradtour ja nur Strapazen habe, will sie mir was Gutes tun, hat mich da für mehrere Tage in ihr Wellnesshotel eingeladen. Und andauernd wurde ich zum Essen eingeladen. Ich glaube, so viele Einladungen wie in Kolumbien hatte ich nirgendwo anders. Und egal wo hat jemand mit mir gesprochen. Also die sind so dermaßen kommunikativ und immer war ich der beste Freund der Familie, also das war richtig toll und die Herzlichkeit der Menschen, das ist schwierig zu sagen, die sind finde ich in sehr vielen Ländern Lateinamerikas total nett, aber in Kolumbien ist nochmal so eine Schippe drauf, für mich war das so.
Von der ganzen Reise haben wir jetzt relativ immer wenig mitbekommen über, also du hast, oder zumindest hast du wenig über die Höhenmeter geteilt, weil sie halt eben im Vergleich vermutlich eher weniger aufgefallen sind. Aber ich glaube, so jetzt mit dem Eintritt in Südamerika und jetzt in Kolumbien machst du tatsächlich die meisten Höhenmeter auf deinem letzten Viertel. Oder letzten Drittel der Reise. Jetzt geht's halt schnell mal irgendwie von 0 auf 3000 und wieder runter auf 0 und wieder auf 4000. Wie hat dein Körper eigentlich das Ganze mitgemacht? Und wie war das jetzt für dich, auf einmal so viel extremer oder so viel krassere Höhe zu haben?
Boah. Schwer zu sagen. Es war heftig einfach. Also am Anfang habe ich gedacht, mein Körper packt das gar nicht. Und ich glaube, das ist einfach Gewöhnung. Die ersten Tage war es natürlich eine riesen Herausforderung und ich habe mich öfters krank gefühlt und nicht wirklich fit. Und irgendwann habe ich mich dran gewöhnt. Aber das war schon ein Prozess, Definitiv. Und davor, ich habe vergessen, Guatemala zu sagen. Guatemala hat mich in Zentralamerika ziemlich genervt, weil es ging halt direkt bergauf, bergab, bergauf, bergab. Und es ist halt extrem steil gewesen und teilweise auch sehr, sehr hoch. Aber ja, natürlich kein Vergleich zu dem, was dann in den Anden auf mich gewartet hat. War das schwierig zu sagen. Einfach, ich glaube, von Tag zu Tag habe ich mich mehr dran gewöhnt. Aber natürlich, ich war immer wieder, habe ich mich krank gefühlt und hat schon so ein bisschen wie so eine Grippe, weil der Körper einfach total schwach war. Weil es, ja, wenn du da oben bist auf 3.500 Meter und dann runterfährst, an einem Tag 50 Kilometer Abfahrt, fast 3.000 Meter Höhenunterschied. Und das ist ja ein Riesendruck erstmal auf den Kopf. Ich hatte häufig extreme Kopfschmerzen, dann irgendwie so ein bisschen Übelkeit und dann wird's oben ist fast 0 Grad, unten oder halt so 4, 5 Grad oben, unten ist dann 35 Grad tropische Hitze. Das ist ja ein riesen Temperaturschock, den du da an einem Tag hast oder halt immer wieder mal in der Woche 4, 5 Mal. Das ist schon heftig.
Ja, ja, klar. Ich meine, das ist also das ist auf jeden Fall Grenzerfahrungen für den ganzen, für den Körper. Also dieses, ich finde es auch krass von meinen paar Fahrradtouren, die ich so gemacht habe, die ja auch alle sehr anstrengend gewesen sind und diese Zehntausende von Höhenmetern, was der Körper, woran der Körper sich gewöhnen kann und wie das eigentlich tatsächlich relativ einfach dann geht. Ich finde es immer ein bisschen nervig, dieses langsame Vorankommen bergauf, weil ich halt eben gerne Fahrrad fahre, weil es relativ schnell geht, weil man relativ viel Strecke machen kann. Aber die schnelle Strecke ist jetzt auf jeden Fall vorbei, oder?
Ja, geht deutlich langsamer voran. Und dann so ein Schnitt von 100 Kilometer, der am Anfang ganz easy geht, ist dann nicht mehr möglich.
Ja.
Ja.
Du warst dann in Bogota, wo du auch wieder einen Fernsehauftritt hattest in einer Talkshow, in einem der größten Fernsehsender des Landes mit ungefähr, weiß ich nicht, 10 Millionen.
Genau, das haben die gesagt, so in einem Dreh war die Einschaltquote.
10 also Millionen riesig. Menschen schauen dir da gerade zu, während du da von deinem Leben und deinen Erlebnissen sprichst. Also, ich meine, du hast ja in Mexiko schon so einen großen Fernsehsender gehabt, das ist ja immer wieder so, so krass, aber das ist doch irgendwie, diese Zahlen sind doch unvorstellbar, oder?
Ja, das war ja unglaublich und vor allem, die, wie ich da hingekommen bin, das war ja total witzig. Ich war zwei Tage davor, war ich in so einer kleinen Mini-Ortschaft und habe einen Pausentag gemacht und habe Leute kennengelernt, die mich eingeladen haben, in so eine Fahrradgruppe. Dann bin ich da mitgefahren und einer, der da in dieser Fahrradgruppe dabei war, war ein Bekannter. Der kommt aus Bogota und er hat gemeint, er findet meine Geschichte so toll, er wird sich gerne bei mir nochmal melden, weil er hätte ein paar Ideen, mehr hat er aber nicht gesagt. Und zwei Tage später kriege ich einen Anruf, dann hat er gesagt, ja, hättest du am Freitag Zeit, das waren zwei Tage davor, von seiner Frau, der Großonkel oder irgendwie sowas, ist der Chef von Caracol TV, das ist der größte Fernsehsender Kolumbiens. Und die würden mich gerne in die Talkshow Dia a Dia, also Tag für Tag einladen. Das ist so die so eine Trash TV-Show, die aber jeden Tag läuft und total viele Leute ja begeistert dort. Und zwei Tage später war ich dann in dieser Talkshow als Gast.
Direkt nach der Telenovela wahrscheinlich.
Ja, ja. Nee, ich glaube, vorher waren so Dschungelcamp Leute da, dann haben sie irgendwie so Ninja Warrior Leute gehabt und da kam und irgendwie so ein Sänger, der Enrique Iglesias Kolumbiens und danach kam ich dran, genau.
Geil. Wie viele, also durch diese ganzen TV-Auftritte und so weiter, du musst doch ein kunterbuntes Following auf Instagram haben, die dir alle auf deinen Reisen jetzt folgen.
Ja, also nach der Talkshow hatte ich auf einmal 1000 Follower mehr von Kolumbien. Ich glaube, das ist mittlerweile ein paar gegangen wahrscheinlich, aber ja, war total witzig. Also viele, die auch wahrscheinlich ein Großteil sind Lateinamerikaner, die mir folgen.
Ja, ja, verrückt. Wie ging es dann für dich weiter? Du hast dann Bogota verlassen. Du hast ja gesagt, du hast eine Einladung gehabt zu einem Wellnesshotel von einer Frau, Alejandra, die dich da eingeladen hat, um ein paar Tage zu entspannen. Und das ist auch in der Kaffeeregion gewesen, ne?
Genau, Eje Cafetero, also ja, wunderschön, diese mit diesen riesen Palmen, die ja bis zu 70 Meter hoch werden. Also oft, ja, ich finde Kolumbien total abwechslungsreich. Ich vergesse es manchmal, wie schön das Land auch ist, weil ich so viele Begegnungen immer im Kopf habe. Aber das Land war auch fantastisch, total abwechslungsreich und eine wunderschöne Region.
Ja, du hast halt eben, du hast halt, ne, du hast halt Dschungel, du hast Küste, du hast dann diese, also Cali zum Beispiel ist ja auch so eine krasse Stadt mitten im Dschungel. Und wie hast du das sicherheitstechnisch empfunden? Also gilt ja, Kolumbien gilt ja auch als relativ gefährlich eigentlich. Wie ist das so als Fahrradreisender dort gewesen?
Tatsächlich so, ich habe von vielen Leuten oder ich habe mir immer den Rat von vielen Leuten eingeholt und wie wahrscheinlich überall in Lateinamerika erzählt jeder, boah, pass auf von der nächsten Ortschaft, das ist so gefährlich. Und in der nächsten Ortschaft sagen sie, oh, gut, dass du angekommen bist, wo du herkommst, ist saumäßig gefährlich. Aber trotzdem ist es, denke ich, absolut oder ein Tipp für mich an andere, immer die Leute zu fragen, was sie empfehlen und aufzupassen. Natürlich nicht immer Angst zu haben, aber vorsichtig zu sein und nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr auf der Straße zu sein. Genau, das habe ich total bedacht. Und auch in Kolumbien habe ich viel in Unterkünften übernachtet. Also teilweise auch irgendwelche Hostels, aber die kosten da 4 Euro, 5 Euro die Nacht. Da habe ich mir gedacht, das ist mir völlig wurscht, bevor ich irgendwas riskiere. Und außerdem spare ich Zeit, bis ich mein Zelt auf- und abgebaut habe und alles drum und dran. Da nehme ich mir irgendwie so eine einfache Unterkunft und vor allem ist es sicher. Da habe ich echt gedacht, also da habe ich auf Sicherheit geachtet. In Kolumbien oder auch in allen Gebieten, wo es gefährlicher war, habe ich dann in Unterkünften übernachtet. Weil ich
Ja.
gesagt habe, ich will nichts riskieren.
Ja, wenn jetzt diese ganze Höhe dazu kommt, kommt ja jetzt auch so langsam bis als so wird einfach kalt, ne? Also du hast vorhin gesagt, 35 Grad unten im Tal, oben hast halt irgendwie 1, 2 Grad. In Pasto hast du auch noch mal ein besonderes Erlebnis gehabt. Was war
Genau.
da?
Pasto habe ich auch einer, der mich im Fernsehen gesehen hat, hat mich eingeladen. Wie heißt er noch? Juan Carlos. Und der ist, ja, hat eine mega berührende Geschichte gehabt. Der ist Sicherheitsbeauftragter für irgendwie eine große Firma dort gewesen, mittlerweile nicht mehr. Auf jeden Fall wurde eines Nachts, das war glaube ich vor 10 Jahren oder sowas, kam ein Verbrecher oder irgendwelche Verbrecher sind gekommen und haben die ganze Fabrik oder sind da reingekommen und haben auf ihn geschossen. Er hat, glaube ich, 5 Schüsse abbekommen oder 5 Kugeln abbekommen, 4 in den Körper und eine am Kopf hatte so haarscharf den Kopf verfehlt. Da hat er, das sieht man so eine richtig riesengroße Narbe, aber zum Glück wurde der Kopf nicht weiter zerstört. Und der lag nach diesen Schüssen im Koma, also glücklicherweise hat er das überlebt. Das ist ein Wunder anscheinend, wie er das geschafft hat und lag dann im Koma und hat mir erzählt, dass er zum Schluss, also er hat alles um sich herum mitgekriegt, aber war halt in diesem komatösen Zustand und irgendwann hat er gemerkt, wie er sich von seinem Körper löst und immer diesen Blick auf sich hatte. Das war so in den letzten Tagen. Und ganz zum Schluss, kurz bevor er fast gestorben ist, kamen dann die Ärzte und haben gesehen, sein Herz bleibt langsam stehen und haben ihn wieder versucht, wieder zu beleben. Und in diesem Moment hat er anscheinend einen Druck auf seiner Schulter gespürt und einen Riesenraum auf einmal wahrgenommen. Und in diesem Riesenraum war am Ende ein Kreuz, was in Flammen stand. Und diesen Druck auf der Schulter hat er beschrieben, das war halt für ihn Gott, der gesagt hat, okay, jetzt ist Zeit zu gehen. Und er hat aber komplett in der ganzen Zeit halt immer alle Erinnerungen an seinen Leben gehabt und an seine Familie und wollte aber unbedingt zurückbleiben oder in seinen Körper wieder zurückgehen. Und nachdem er so fest die Entscheidung getroffen hat, wieder seine Familie zu sehen, hat dieser Druck auf der Schulter nachgelassen und er ist aufgewacht. Die Wiederbelebung hat anscheinend funktioniert und seitdem hat er auch ein Tattoo auf dem Arm, was dieses Kreuz in diesem Raum mit den Flammen zeigt. Finde ich heftig. Das war ja, krass.
Ah, okay. Also das war das. Also ich hatte nämlich nur gelesen, Nahtoderlebnis. Und das ist nicht in Pasto. Du hast kein Nahtoderlebnis gehabt,
Nein,
sondern
nein, nein,
Juan hat
nein,
sein
nein. Ach so,
Nahtoderlebnis
ja, genau.
beschrieben. Okay.
Nee, da
Und
hatte ich keinen.
das ist kurz vor Ecuador, ne,
Richtig, genau.
gewesen. Und das ist ja, also Ecuador ist ja auch ein krasses Land, was die Höhe angeht. Ich glaube, mit Peru eines der höchsten Länder, die du besucht hast, wo halt eben ja dieser Dauerregen in Verbindung mit diesen Temperaturen auch richtig gefährlich geworden ist, ne?
Ja, das war krass. Also gerade der erste Tag oder zweite Tag, als ich in Ecuador ankam, gab es die Möglichkeit, entweder die Panamericana nach Quito zu fahren oder eine direkte Strecke zu nehmen. Und ich wollte nicht die ganze Zeit immer auf dieser großen Straße fahren, mag es auch viel mehr auf irgendwelchen Gravel Roads zu fahren und bin dann diesen direkten Weg gefahren. Laut Komoot hat es mir angezeigt, das soll es also gut ein kompakter Schotterweg sein und alles gut zugänglich. Im Endeffekt war es aber irgendwie so ein Pfad. Und dann bei diesem Dauerregen gab es total viel Erdrutsche. Der war halt großteils verschüttet, der Weg. Und ich kam also überhaupt nicht voran, habe großteils das Fahrrad geschoben, war auf fast 4000 Meter Höhe. Es hat geregnet, war extrem kalt, kurz vorm Gefrierpunkt. Es war teilweise Regen, aber auch so Schneeregen. Und total verfroren, bin nicht vorangekommen. Und da bist du ja direkt am Äquator. Das heißt, der Tag hört halt um 18 Uhr auf oder wird es dann dunkel. Und ich war viel langsamer, als ich gedacht habe. Und die Zeit ist einfach davongerannt. Und ich habe gedacht, oh, hoffentlich schaffe ich es, von dieser Höhe wieder runterzukommen, bevor es dunkel wird. Ja, das war echt krass. Und das war auch das erste Mal, dass überhaupt mein Navigationssystem versagt hat. Also ich hatte überhaupt keinen Empfang für 3, 4 Stunden, kein Handykontakt, gar nichts. Mein Navigationssystem ist komplett ausgefallen und das Garmin ist ausgefallen. Und ich dachte mir, oh Scheiße, das hatte ich ja noch nie heftig und wie soll ich, da hatte ich richtig Schiss gehabt, dass irgendwas passieren könnte. Und vor allem, wenn jetzt was passiert da oben, du kühlst ja sofort aus. Und
Klar.
ja, da das Zelt aufzubauen, wäre auch, ja, also ist ja sowieso alles nass, das bringt dann auch nicht mehr wirklich viel.
Ja.
Nee, ja. Und Essen hatte ich auch nicht mehr wirklich viel und habe einfach gedacht, boah, ich muss da in die nächste Ortschaft kommen. Zum Glück ging das dann noch. Also ich bin dann um 19 Uhr, also in der Dunkelheit, dann in der nächsten Ortschaft angekommen. Hat da richtig so einen Überlebenswillen. Jetzt gebe ich nochmal richtig Gas. Aber es war teilweise schon so, dass ich gedacht habe, boah, da darf nichts passieren. Also wenn jetzt was passiert, dann ist echt übel.
Ja. Und also die hast du dir dann an dem Tag oder an dem Abend eine Unterkunft mit einer heißen Dusche gegönnt?
Ja, da habe ich echt gedacht, ist mir wurscht, wie teuer das ist. Es ging auch, aber halt für mich war natürlich alles teuer vom Budget her.
Ja.
Aber ja, ich habe mir dann, weiß nicht, für $15 oder sowas eine Unterkunft geholt und ja, mich erstmal stundenlang heiß
Das kann ich mir vorstellen. Du hast dann irgendwann auch nach Quito geschafft, und einmal durch den Äquator quasi. Du
Ja.
hast die Hälfte der Welt so gesehen. Also du hast aber nicht ganz oben gestartet, aber du bist durch den Äquator gefahren, oder ja, den durchquert. Wie war das?
Ein Riesengefühl. Vor allem, wenn ich jetzt zurückdenke, von Ushuaia bis zum Äquator ist genauso weit vom Breitengrad wie von Calgary aus. Also ich
Okay.
bin ungefähr dieselbe Distanz von Norden nach Süden über den Äquator gefahren. Das war schon gigantisch, vor allem als Geografielehrer über diese Linie zu fahren und dann an diesem Mitteil dem Mundo Park zu sein, das war schon toll.
Ja, klar, das ist natürlich wichtiger Merkmal, ne? In der
Ja.
Geografie, in allem. Der Äquator ist einfach immer präsent.
Ja.
Du hast dann dort auch entschieden, das Fahrrad mal so ein bisschen sein zu lassen und auf dem Amazonas ein bisschen mit dem Boot rumzuschippern, und auf dem bis nach Iquitos, glaube ich, bist du gefahren, ne?
Genau, also ich habe mit dem Fahrrad dann nicht weiter nach Süden, sondern nach Osten gefahren, nach El Coca oder Puerto Francisco de Orellana, also noch in Amazonas-Regenwald von Ecuador, und da ist der Rio Napo, das ist ein Zufluss vom Amazonas. Da ging es 2 Tage über den Rio Napo, musste auch zwischendurch mal umsteigen, zwischendurch mit so einer wirklichen Nussschale. Und dann ging es nach Iquitos, dort habe ich dann ein paar Tage Dschungel-Tracking gemacht, um den Amazonas zu sehen. Und von Iquitos ging es dann mit einer größeren, nicht eine Fähre, sondern halt ein Personenschiff, wo sie halt alle möglichen Sachen transportiert haben. 3 Tage nach Pucallpa. Also das heißt, ich bin, boah, einiges, fast 2000 Kilometer über die Flüsse gefahren.
Tut auch mal ganz gut, ne? Zwischendurch.
Ja, aber auch ein cooles Abenteuer. Also war ja auch ganz, ganz wenig. Das sind keine Touristenboote. Die
Nee,
meisten
nee.
Touristen fliegen ja mit dem Flugzeug rein. Und ich war auch in der Zeit der Einzige halt auf diesem Boot, der einzige Europäer und Tourist tatsächlich. War schon cool. War sehr, sehr
Ja.
cool.
Wir haben hier im Podcast, habe ich vor einer Weile mal eine Folge aufgenommen mit jemandem, der die Strecke mit einem mit so einer Nussschale tatsächlich am Ende gepaddelt ist. Wow. Richtig krass abenteuerlich. Da war er auch 2 Monate oder so unterwegs. Findest du auf jeden Fall bei uns im Podcast. Ist auch eine Doppelfolge geworden. Wahnsinnig spannend, was er da so alles erlebt hat. Und am Ende musste er auch abbrechen, weil er überfallen worden ist. Und ihm wurde dann halt kurz vor Ziel, kurz vor Manaus, alles geklaut. Inklusive Pass und so weiter. Also ziemlich krass. Dir wurde auch ein paar Sachen geklaut.
Ja, also wahrscheinlich überhaupt kein Vergleich. Nicht so viel. Also waren ein paar, das war in Pucallpa dann zum Schluss, als ich das Boot verlassen habe. Da ist dann so eine Hektik. Oder auch zum Beispiel in Iquitos. Da kommst du mit so einem kleinen Boot an diesen Häfen, wo die Hölle los ist. Und da sind dann nur so ein paar schmale Holzlatten, die dann von einem Steg zum nächsten gehen. Und auf diesen Stegen sammeln sich hunderte von Menschen, totales Durcheinander. Und ich musste ja immer einzeln die Taschen von dem Boot runterpacken und dann entlang balancieren und habe wegen meinem Gleichgewicht auch richtig Schiss gehabt, da ins Wasser zu fallen. Und 1000 Leute um mich rum. Boah, ich war da auch überhaupt nicht freundlich, sondern nur noch fokussiert auf meine Sachen und habe die Leute angeschnauzt, wenn die zu nahe kamen, weil ich gedacht habe, wenn mir einer die Sachen klaut, dann habe ich ja mein Zeug nicht mehr. Und war wirklich wie so ein Wachhund unterwegs, damit da nichts passiert, aber hat nichts geholfen. Irgendjemand hat dann ein paar, von meiner Tasche, mein Multitool, mein Licht haben sie geklaut irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie sie weggekriegt haben. Ein paar Kleinigkeiten haben sie, also es war ein Wert von ungefähr 400 Euro. Also jetzt im Vergleich zu dem, was die andere da erlebt haben, nichts, aber es hat mich in dem Moment schon total genervt, vor allem
musst du ja alles
neu besorgen. Ja.
Also Licht ist mega wichtig für nachts, Multitool ist mega wichtig.
Pumpe haben sie mir auch geklaut, genau.
Ja, also das ist trotzdem, also ärgerlich.
Ja, total ärgerlich.
Aber du hast allgemein gesagt, ne, dass also Peru hat bei dir nicht so gepunktet mit der Freundlichkeit.
Ja, also ich höre immer verschiedene Geschichten, aber ich fand's, die Natur ist gigantisch, aber die Menschen, kommt immer auf den Ort drauf an. Im Amazonas waren sie noch viel netter, aber im Hochland habe ich teilweise, also immer von Ort zu Ort unterschiedlich, extrem unfreundliche Menschen erlebt. Dann ist Peru halt total vermüllt und ich glaube, es liegt halt, hängt vieles zusammen. Die politische Situation ist sehr angespannt. Dann ist eine extreme Armut da. Der Bildungsstand ist gigantisch gering. Das merkt man auch an der Vermüllung und an allem, wie die Menschen da unterwegs sind. Das ist halt sehr gehypt, weil es mit Machu Picchu eines der berühmtesten Länder Südamerikas ist. Aber so abseits der Wege waren die Leute teilweise extrem unfreundlich, sehr rüde und überhaupt nicht hilfsbereit. Haben mich dumm angemacht teilweise und der Verkehr war halt vor allem schlimm. Respektlos hoch 10. Die hatten teilweise wirklich Lust, mich von der Straße wegzukriegen. Und das Gehupe vor allem in Peru, ich habe kein anderes Land erlebt. Bolivien ist ja auch heftig, das sagen auch viele, wie gefährlich das ist vom Verkehr. Aber im Vergleich zu Peru war das entspannt. In Peru vor allem die Huperei hat mich aufgeregt. Das war andauernd. Und vor allem, wenn sie in anderen lateinamerikanischen Ländern gehupt haben, war es meistens weit entfernt, um mich zu warnen. In Peru sind die ganz nah rangefahren und kurz hinter mir haben sie dann gehupt. Das war eigentlich nur, um mich zu erschrecken, damit ich schnellstmöglich von der Straße wegfahre. Und dann sind sie mit einem Affenzahn vorbeigefahren, auch im Dschungel. Hat keiner wirklich Wert gelegt, wer dir entgegenkommt. Also eine riesenbreite Straße. Und dann müssen sie natürlich haarscharf an mir vorbeifahren, haben aber 10 Meter Platz rechts und links. Also das war wirklich bewusst. Und das haben mir viele gesagt, dass der Verkehr in Peru richtig schrecklich ist. Das war halt dann irgendwann stressig ohne Ende, weil es kein entspanntes Fahrtfahren mehr war. Selbst auf irgendwelchen kleinen Straßen war viel, viel weniger Verkehr. Aber wenn mein Auto kam, kam es direkt an mir vorbei und ich hatte jedes Mal Schiss, dass ich umgemäht werde.
Okay, krass. Vielleicht ist Savas deshalb durch Peru gejoggt und hat immer einen Marathon jeden Tag gemacht. Ich habe nämlich auch einen anderen Gast hier gehabt, der ist durch Peru gelaufen und hat krasse Höhenmeter dahingelegt.
Kann ich mir vorstellen.
Verrückte Geschichte.
Ganz kurz noch zu Peru. Ich habe viele kennengelernt, die den Peru die weit gefahren sind, also wirklich in der Einöde und die haben nur die tollsten Geschichten erzählt. Also ich glaube, das hängt echt davon ab, wenn man auf einer Straße unterwegs ist oder irgendwo mitten in der Natur. Und jetzt würde ich es wahrscheinlich auch nur noch irgendwie durch die Natur machen.
Mhm.
Du bist, Peru ist aber auch der höchste Punkt für dich gewesen, ne? Du bist
genau,
4730 Metern oder so gewesen, wo du dann halt quasi von dem wieder runter auf Null. Und das ist einfach so krass. Die, also, du hast ja vorhin schon gesagt, dieser Druck auf den Körper, auf den Kopf, die Kopfschmerzen, diese Temperaturunterschiede, das ist so irre. Also, ich kann mir das gerade, also, ich bin einmal auf dem Cotopaxi gewesen, da sind wir, der ist nochmal noch höher.
Der ist fast
6000.
Ja,
genau.
5,9 oder so. Ja.
Und das fand ich auch so krass, was das mit dem Körper macht. Da, also, wenn ich mir vorstelle, auf 4730 Metern Fahrrad zu fahren. Und ich finde auch, der Savas, der da durch Peru gejoggt ist und halt ständig gesagt hat, ich bin immer kurz vor der Unmacht. Ich dachte, ich falle jeden Schritt falle ich um, weil der Körper ja bei dieser, ist ja Extremsport, den du betreibst mit dem Fahrrad. Wie ist dein Körper darauf klargekommen?
Die ersten Tage, also als ich vom Amazonas hochgefahren bin, da ging es ja auch von fast 0 oder 100 Metern hoch auf 4300 oder 4400 Meter. Das habe ich, glaube ich, in 2 oder 3 Tagen gemacht. Und dachte mir, ja, kein Thema, ich war ja vorhin Ecuador. Aber nach 2 Wochen am Amazonas war das ganze Höhentraining hinüber und ging wieder von neuem los. Ich hatte die ersten Tage totale Probleme, Übelkeit, Kopfschmerzen und vor allem überhaupt keine Energie. So ab fast, sagen wir so, bis 3000 geht's ganz gut, 3500 wird's langsam zäh, da fangen dann die Kopfschmerzen richtig an. So, ich würde mal sagen, ab 3700 war es dann so richtig anstrengend. Und dann ging es dann wirklich nur noch ganz, ganz langsam hoch. Und da fing es dann auch an, dass es herausfordernd für den Körper war.
Ja, das ist krass. Wie hat eigentlich dein Fahrrad das alles mitgemacht? Also wir sind ja fast bei der Hälfte oder über die Hälfte der Tour. Also du hast jetzt ungefähr, weiß nicht, 13.000, 14.000 gemacht, genau. Wie hat dein Fahrrad funktioniert?
An sich ganz gut, aber in Peru, ich glaube, das liegt daran, dass auf diesen Schiffen, auf dem Amazonas oder auf diesen Booten, die total rücksichtslos mit dem Fahrrad umgegangen sind. Und ich glaube, einmal ist einer auf das Vorderrad draufgestanden. Und da sind dann in Peru, habe ich gemerkt, dass mein Vorderrad total die Probleme macht und das Kugellager locker geworden ist. Also es hat richtig gekratzt und rumgewackelt wie sonst noch was. Und es wurde immer schlimmer und schlimmer. Und zum Schluss habe ich die letzten Kilometer nach Cusco, bin ich auf dem LKW mitgefahren, damit ich da keinen Unfall baue und heil in die Stadt komme. Und was gut ist, in Cusco gibt es einen Fahrradmechaniker, das ist ein Profi-Mountainbiker, wahrscheinlich der, schätze ich mal, der beste Fahrradladen in ganz Peru, der halt diese Kugellager dann besorgen konnte und das richtig gut repariert hat.
Und das war das einzige Problem auf der Reise?
Also große mit dem Fahrrad, ich hatte natürlich immer wieder so kleine Probleme und Reparaturen. Ich habe halt darauf geachtet, wenn irgendeine Stadt in der Nähe war, das kann ich nicht sagen, aber im Schnitt habe ich schon geguckt, dass ich so alle 1000 Kilometer mal eine Durchsicht auf dem Fahrrad mache und meistens bin ich zum Fahrradladen, habe die gefragt, ob sie mal draufschauen könnten und wenn ich ein bisschen was erzählt habe, was ich mache, haben die es dann auch kostenlos mal geguckt, in die Kette geölt und gesagt, okay, die Speichen müssen wir nachziehen und oftmals ging das so nebenbei und alle paar tausend Kilometer habe ich dann immer wieder was reparieren lassen und in Kolumbien habe ich komplett die Kette in die Kassette gewechselt und danach ging es eigentlich ganz gut. Ich hatte ja auch ein bisschen Ersatzsachen dabei, also Bremsbeläge und habe schon auf mein Fahrrad geachtet, geguckt, dass ich es immer regelmäßig reinige und ja, dann in Peru war halt das Problem mit dem Vorderreifen, aber sonst ging es.
Voll gut. Schön, wenn es auch funktioniert. Wir kommen langsam zum Ende. Wir haben gar nicht mehr so viele Länder vor uns, aber die Länder, die wir vor uns haben, die sind schon groß. Also Bolivien jetzt nicht so, aber Argentinien und Chile sind große Länder, die viel bieten. Erstmal ging es für dich weiter nach Bolivien.
Richtig. Bolivien auch brutal hoch, mitten auf dem Altiplano. Erstmal in La Paz. Die Stadt war auch heftig, dann auf 4.100 ist ja El Alto und 3.600 La Paz. Und da hatte ich auch richtig Probleme mit der Luft. Und vor allem mit dem Smog in der Stadt und allem drum und dran merkt man die Höhe. Oder habe ich sie noch viel, viel mehr gemerkt. Das war echt heftig. Und vor allem in Bolivien das größte Highlight, der Salar de Uyuni. Das war einfach gigantisch.
Durch die Salzwüste.
Ja.
Da bist du mit dem Fahrrad durchgefahren?
Genau, richtig, ja. Also 2 Tage war ich auf dem Salar. Am ersten Tag bis zur, das ist diese, weiß ich nicht mal, Isla, sonst irgendwas, diese Kaktusinsel, und irgendwo auf dem Weg dahin habe ich dann gezeltet mitten auf dem Salar. Da war es arschkalt und vor allem wie auf so einer Eisfläche. Also als ich draufgefahren bin, hat die ganze Zeit mein Gehirn gesponnen. Ich dachte, ich fahre auf einer Eisfläche und muss total vorsichtig sein, aber der Grip war ja total gut. Aber es hat sich auch angefühlt wie Eis. Weil ringsrum geht es ja von der Temperatur und wenn du drauf fährst, wird es automatisch gleich kühl. Also wie auf einer Eishalle war das vom Gefühl. Und nachts kam die Kälte halt nicht von oben, sondern von unten. Und da ich dort dann im Winter war oder halt Ende des Winters, Anfang des Frühjahrs, war es auch brutal kalt. Dort ging es minus 12 Grad, aber davor in Peru hatte ich ja eine Nacht mit minus 17 Grad. Wobei auf dem Salar de Uyuni hat sich's Kälte angefühlt, weil die Kälte von unten kam.
Okay. Aber stimmt, du hast, wir hatten ja ganz am Anfang mal darüber gesprochen, minus 17 Grad, ey, das ist halt auch echt eine krasse Nummer. Auf welcher Höhe warst du da nochmal?
Das war kurz vor diesem höchsten Punkt, das war auf 4.300, ja, richtig.
Ja. Und hast du dann einfach alles angezogen, was du irgendwie hattest und versucht, durch die Nacht zu kommen?
Also ich habe halt meine ganzen langärmlichen Sachen, die eng anliegend waren, angezogen, habe alles weitere reingestopft in den Schlafsack und ich hatte noch so einen Innenschlafsack, so einen Liner, den habe ich drüber gepackt, vor allem die Mütze war wichtig, mein Buff übergezogen. Normalerweise würde ich da Platzangst bekommen, wenn alles zu ist und ich nichts mehr sehe und nur noch so drinstecke, aber es war so dermaßen kalt, dass ich dachte, ich muss da noch mehr reinpacken und da darf keine Luft reinkommen und ich hatte schon ein bisschen Bedenken. Ich wusste, mein Schlafsack geht bis minus, also in der Extremtemperatur bis minus 22 Grad. Aber das heißt ja auch, Füße und Hände verlierst du, aber überlebst immerhin. Und ja, minus 17 war schon grenzwertig. Irgendwann war es halt so kalt, dass ich habe dann auf meinen Thermometer geguckt und der hat dann das angezeigt mit, also das ist ja nur so eine Skala. Das war zwischen minus 15 und minus 20. Also könnt auch, also ich schätze mal von minus 17 war es auf jeden Fall. Und ja, war extremst kalt. Aber krass. Zum Glück ist es da so trocken und am nächsten Morgen, wenn die Sonne aufgeht, wird es auch relativ schnell wieder warm. Also ab 9 Uhr war es ja dann wieder bei 3, 4 Grad. Das ging ja dann wieder.
Ja. Aber es ist schon echt. Aber ich finde, zum Glück war es trocken. Wenn es feucht gewesen wäre, dann wäre es ja noch viel, viel schlimmer, wenn diese Feuchte in die Knochen geht und so und oh, Für dich war aber hier Salar de Uyuni war auch schon ein großes Highlight, oder? Das ist so für dich so eins dieser Naturspektakel gewesen, die sich wie so auf einem anderen Planeten vorkommt, ne?
Ja, also mit der Größe irgendwie. Warst du auch schon mal dort?
Leider nicht.
Weil wenn du dort bist, das, an manchen Punkten siehst du nichts mehr. Also halt kein Horizont, sondern nur noch diese riesige weiße Fläche. Das ist, ich glaube, nochmal was anderes. Also mit dem Fahrrad darüber zu fahren, ist so ein gigantisches Gefühl und so grenzenlos fühlt man sich dort. Das war schon fantastisch und ja, auch seelisch war das ja gigantisch. Ich hatte auch in dem Moment oder kurz davor einen der emotionalsten Momente. Die Tour habe ich auch gemacht, um mehr zu mir zu finden und mehr zu spüren, was ich wirklich im Leben will und was sich für mich richtig anfühlt. Und das war, glaube ich, 2 Tage, bevor ich auf dem Salar war, war es auch schon so einfach riesige Flächen und am Horizont habe ich da Sandhosen gesehen, so kleine Tornados, das war gigantisch. Und das kann ich gar nicht beschreiben, aber es war ja so ein Gänsehautschau ist durch den ganzen Körper gegangen und auf einmal flossen mir die Tränen. Ich habe mich so verbunden gefühlt mit der Natur und so göttlich. Also das ist krass, ich bin jetzt nicht besonders gläubig, aber das hat sich wirklich angefühlt, als wäre ich eins mit der Natur und mit allem. Also das war so ein schöner Moment und das hatte ich dort in der Region. Das war fantastisch.
Cool, ja. Dann weiß man, warum man es gemacht hat, ne? So für diesen einen Moment. Du bist dann irgendwann nach der Salar de Uyuni, bist du rüber nach Argentinien. Das ist jetzt auch wirklich, wirklich das vorletzte Land, was du, glaube ich, besuchst. Was hast du da so alles erlebt?
Erstmal, Argentinien ist riesig. Diese Ruta 40 ist ja heftig, 5000 Kilometer von Norden bis Süden. Ja. Und dann ist es ja Wüste die ganze Zeit entlang der Anden. Und das ist ja heftig, da fährst du tageweise Vor allem war es heftig, ich hatte halt Gegenwind ohne Ende. Und mir haben alle gesagt, die Panamericana-Route muss man von Norden nach Süden fahren, weil wenn du anders fährst, bist du dumm, dann fährst du immer gegen den Wind. Von Norden nach Süden ist die intelligente Tour. Und als ich in Argentinien war, dachte ich mir, wer hat das erzählt? Das stimmt überhaupt nicht. Ich hatte tagelang, also wochenlang, ich hatte von Norden bis nach Mendoza, das sind fast 2000 Kilometer, nur Gegenwind. Also waren 3 Wochen lang mit Gegenwind und teilweise heftig. Das ist so frustrierend gewesen, aber auch ja gigantisch. Wenn es dann 100 Kilometer geradeaus die Straße entlang geht, rechts von dir siehst du die Anden. Und das war schon sehr schön, aber auch sehr einsam. Und teilweise tagelang ohne irgendwas. Also ja, krasse Situation teilweise.
Du hast in Salta, lagst du auch mal wieder flach mit einer Salmonellenvergiftung?
Ja, das war nicht schön, überhaupt nicht schön, aber auch eine witzige Geschichte, weil ich habe auf dem Weg dahin in irgendeinem so einem Sandwichladen einen Milanesa bestellt und ich glaube, das war das Problem, das war wahrscheinlich schon schlecht. Und am nächsten Morgen merke ich, mir geht's heute nicht gut und dachte mir aber, komm, das verfliegt im Laufe des Tages, fährst du einfach mal, stellst dich mal nicht blöd an. Und beim Fahrradfahren habe ich dann gemerkt, also die Energie ist wirklich von Sekunde zu Sekunde geschwunden. Und irgendwann hatte ich überhaupt keine Power mehr, habe mich ein paar Mal übergeben müssen und richtig so Zitterattacken bekommen, bleich im Gesicht. Und dann kam eine Polizeigrenzstation zum Glück und ich dachte mir, jetzt muss ich hier irgendjemanden fragen, ob es irgendwas gibt, wo ich unterkommen kann, weil ich habe keine Energie mehr weiterzufahren. Oder halt, ob ich ein Auto anhalten kann und irgendwie hitchhiken kann in die nächste Stadt. Und dann haben die gesagt, nein, sie nehmen mich sofort mit und haben dann 2 Polizisten oder haben mich dann ins Auto geschnappt, mein Fahrrad zu lang stehen lassen und ich bin dann zum nächsten Arzt gefahren worden und in so eine kleine Klinik, wurde dann ein Tropf gelegt und komplett mit Antibiotikum allem versorgt. Und dann haben sie halt gesagt, sie schätzen, es wird eine Salmonellenvergiftung sein und im Endeffekt bin ich dann nach Salta gekommen und war da 8 Tage lang einfach nur in dem Hotel und habe mich eigentlich nicht mehr wirklich bewegt. Also 8 Tage lang ging gar nichts. Ohne Energie.
Krass.
Richtig Fieber und keinerlei Energie gehabt.
Das ist jetzt deine 2. Lebensmittelvergiftung gewesen, ne?
Ja, aber das war halt so
die krassere.
Der Endgegner.
Und ich glaube, so ganz langsam, ich meine, darüber haben wir noch gar nicht ganz gesprochen, aber so ganz langsam geht das Geld auch aus, ne? Also es wird knapp war das so knapp, dass das Ende eventuell verkürzt werden müsste?
Also von meinen Finanzen ja. Und also ich wollte halt auch ein bisschen eine Sicherheit haben. Ich habe ein paar Aktien, die ich aber nicht anrühren wollte, weil ich wusste, okay, wenn ich zurückkomme nach Deutschland, will ich ja noch ein bisschen Puffer haben und nicht nur noch auf meine Eltern angewiesen sein. Also im schlimmsten Fall hätte ich ein bisschen was gehabt, aber es war schon sehr, sehr knapp. Also Aktien, das ist auch nicht wirklich viel. Es ist halt nur so der absolute Notgroschen. Und dann haben mich, ich wusste auch, den Rückflug kann ich nicht mehr bezahlen und das wäre nicht so gegangen. Und dann haben mich meine Eltern nochmal unterstützt und ich habe nochmal einen Aufruf gemacht und hat erzählt, dass ich jetzt hier in dem Zimmer bin und das aber fast nicht zahlen kann und habe darum gebeten, dass ob mich irgendwie die Leute unterstützen können. Und dann kamen von einigen nochmal Spenden rein, was mich total unterstützt hat und mir sehr geholfen hat. Meine Familie hat mich nochmal unterstützt und dann konnte ich die Tour noch fortführen. Aber es war dann schon sehr sparsam danach.
Ja, ich meine, Argentinien geht ja auch noch.
Das ist günstig, aber Chile.
Chile ist, wollte ich gerade sagen, Chile habe ich als relativ teuer in Erinnerung.
Chile, würde ich mal sagen, ist wahrscheinlich so wie Spanien, schätze ich mal. Also Argentinien ist ja super günstig, gerade im Norden, da zahlst du für ein Zimmer auch 4 Euro die Nacht, also komplett günstig.
Ja, du hast ja schon auch relativ viel erlebt. Was waren so, so ein paar Highlights in Argentinien?
Es gibt so viel, es ist schwierig, sich zu beschränken. Einerseits die Natur. Gerade Richtung Patagonien war es dann einfach fantastisch. Was ich richtig schön finde, kurz vor der 5 Seen, kurz vor San Martin de los Andes, ist dann sind diese ganzen Vulkane in den Anden. Das war schon richtig, richtig schön. Aber weiter vorher noch in Mendoza hatte ich eine total tolle Begegnung. Da war ich auch im Radio oder wurde eingeladen von einer Familie. Und die haben mich dann ans Radio vermittelt. Dann hatte ich ein Radiointerview, ein Zeitungsinterview und so weiter. Und am Abend hat die Familie mir gesagt, eine Nachbarin hätte das Interview gehört und wolle mich unbedingt kennenlernen, weil die so begeistert war. Dann habe ich die am Abend dann getroffen und die ganze Familie war dort. Also die Mutter und die Kinder von denen haben total tolle Fragen gestellt. Also oftmals waren die Fragen, ja, wie viele Länder hast du durchfahren, was war das und jenes? Also finde ich ein bisschen oberflächlich und die wollten halt wirklich viel auch persönliche Sachen wissen. Und ich war richtig begeistert und am Ende haben sie mir erzählt, ja, sie sind total dankbar, dass sie mich kennenlernen, weil sie gerade keinerlei Hoffnung haben. Der Vater ist seit 2 Wochen vorher verstorben und ja, es wäre für sie total toll gewesen, jetzt wieder durch das Gespräch wieder ein bisschen Hoffnung zu bekommen. Haben dann angefangen zu weinen und du merkst auch, mich berührt das gerade ganz schön. Das war ja auch total in Tränen ausgebrochen. Wir hingen uns dann alle in den Armen. Das war so ein schöner Moment, dass ich allein nur durch das Erzählen denen Mut und Hoffnung geben konnte. Ja.
Das ist toll.
Ja, ja, das war richtig berührend.
Ja, das ist schön. Also einfach, dass man einfach für die Leute da ist, ne? Und einfach, es ist schön, wenn die eigene Geschichte jemanden auffängt.
Mhm. Ja.
Das scheint so quasi gemacht zu haben. Super. Du bist dann immer wieder so hin und her gewechselt, ne? Also mal Chile, dann, also die Straße, die führt ja auch immer so an den Anden, immer mal wieder an den Grenzen entlang. Du bist, glaube ich, du bist nach Chile relativ viel und am Ende wieder zurück nach Argentinien, ne?
Genau, richtig. Ich bin also in Nordpatagonien war ich dann in Bariloche und von Bariloche bin ich dann rüber zur Carretera Austral. Auch ein absolutes Highlight, natürlich die regenreichste oder halt die regenreichste Region Südamerikas und auch weiß ich, tagelang nur Regenwetter, das war da nicht
so. Das ist ja auch nur Schotter, ne? Ich bin die auch gefahren. Es ist nur Schotter und wenn du dann auch die ganze Zeit nur bei ekelhaftem Wetter da unterwegs bist, ist das sehr, sehr unbequem. Und du hast halt eben wenig Orte, um wirklich dich aufzuwärmen und anzuhalten.
Total. Und dann bin ich ja noch im Frühling da gewesen. Das heißt, es wird halt nicht besonders warm. Es gibt ja ein ganz kurzes Zeitfenster, wo es total schön ist und ein bisschen weniger regnet. Und wenn es dann regnet und 20 Grad hat, ist ja kein Thema, aber wenn es 2-3 Grad nur hat und tagelang regnet, du komplett durchnässt bist und dann auch bei dieser Luftfeuchtigkeit im Zelt oder in irgendwelchen Hütten zu übernachten, du wirst, das ist halt das, was du vorhin meintest, diese nassklamme Kälte, das ist schrecklich.
Und wenn du die halt nicht loswirst, dann ist das ja wirklich, wirklich schlimm.
Und zehrt auch voll an der Motivation dann, ja.
Ja. Aber du hast aber auch immer mal wieder andere Radfahrer ja auch kennengelernt, ne? Auch da hast du drei Frauen kennengelernt, mit denen du halt ein paar Tage verbracht hast, ihr euch eine gute Freundschaft aufgebaut habt und einfach eine tolle Zeit gehabt habt.
Mhm, genau, also ab und an habe ich andere Leute getroffen. Das war eine Frau und 2 Jungs und ja, das war richtig cool. Vor allem, an dem Tag war wieder ein heftiger Wind. Und ich dachte mir, und dann mit Schotterweg, und dann war kurz 10 Kilometer der Schotterweg richtig schlecht. Und ich bin im Schneckentempo vorangekommen und dann noch mit dem Wind. War total am Verzweifeln, dachte mir, ich schaffe heute vielleicht 20 Kilometer. Und eigentlich wollte ich so um die 60 vorankommen. Und dann einfach keine Energie, die Kälte. Und in dem Moment kam dann diese Gruppe vorbei und ich dachte mir, boah, so schön. Und im nächsten Moment, wo wir dann gequatscht haben und ich bin 3 Tage mit denen unterwegs gewesen, ich habe alles vergessen, jegliches Problem und es war einfach total witzig. Wir hatten tolle Gespräche und viel gelacht und alles war dahin. Ich habe mir nicht mehr Gedanken darüber gemacht, dass ich davor eigentlich so am Verzweifeln war. Und das ist das Ding alleine, da bist du teilweise, es kann wunderschön sein, aber auch kurz vor der Verzweiflung und mit anderen ist die Ablenkung einerseits richtig schön, aber zum Beispiel am Salar de Uyuni war ich so dankbar, dass ich allein für mich war, dass ich halt wirklich Zeit hatte, danach zu denken. Richtig.
Naja,
aber in schlechten Situationen war ich total dankbar, wenn ich Leute getroffen habe.
Ich meine, und das Krasse, ich erinnere mich noch, desto südlicher du kommst, desto windiger wird das ja da unten. Und zwischendurch ist es ja auch wirklich, also ich erinnere mich, als wir da rund um Torres del Paine war.
Yeah.
Da bin ich, der Wind, der hat dich umgehauen. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, dass du mit dem Fahrrad unterwegs bist und dann kriegst du so eine krasse Böe, die halt irgendwie 150 km/h gerade irgendwie drauf hat, das ist auch richtig gefährlich. War das bei dir auch so?
Ja, also und gerade, wie du sagst, also Torres del Paine bis runter Punta Arenas war die übelste
Ja.
Zeit. Also davor war ja auch schon richtig krass, auch von El Chalten zum Beispiel, da war es halt gut, da hatte ich Rückenwind, bin ich 90 Kilometer mit einem 43er Schnitt gefahren. Das war richtig krass, bis es dann die
Wow.
Biegung gemacht hat. Und dann ging es nach Süden, da war ich brutal langsam. Aber diese 90 Kilometer, das war die coolste die coolsten 90 Kilometer auf meiner ganzen Tour.
90 Kilometer mit 43er Schnitt.
Ja, heftig schnell.
Geil.
Das war richtig krass. Ja, das war richtig krass. Aber ja, wenn du sowas als Gegenwind oder Seitenwind hast, das ist einfach schrecklich. Und dann
Ja.
eine Torres del Paine und weiter runter, das war einfach saumäßig gefährlich.
Ja, das glaube ich. Also da muss man einfach, ich meine, gut, die Straßen sind ja eigentlich gar nicht
Gut,
schlecht.
ja.
Also die sind wirklich sehr, sehr gut da unten, aber halt eben dieser Wind, und wenn der dich halt eben kurz da zur Seite drückt und du halt von der Straße kommst, dann ist es halt eben auch ganz schnell geschafft. Da freut sich der Puma.
Ja, richtig. Und vor allem, du bist halt am Fahren auf der rechten Seite und die Böe kommt und innerhalb von einer Sekunde bist du auf der komplett anderen Seite. Und wenn da gerade ein LKW entgegenkommt, dann ist halt ja nicht so schön.
Ja,
Also es
ja.
war richtig gefährlich.
Ja.
Oder laufen, teilweise konnte ich ja gar nicht mehr das, nicht Fahrrad fahren, sondern habe viele Zeit viel geschoben, weil ich einfach nicht mehr vorankam. Das war auch heftig.
Ja, also das kann ich mir vorstellen. Du bist dann, der südlichste Punkt ist Punta Arenas, ne? Das ist
Von
ja
Chile.
das Ende von Chile, genau. Und da, von da aus kann man dann nach Ushuaia mit der Fähre, glaube ich, fahren.
Ja, wenn man von Chile aus fährt, aber man kann auch mit der Fähre rüber nach Porvenir, das heißt dann nach Tierra del Fuego. Das sind nur 30 Kilometer über die Magellanstraße und von da aus dann mit dem Fahrrad oder halt über die Straße dann die letzten 400 Kilometer, 450 bis nach Ushuaia.
Ah, okay, das wusste ich gar nicht.
Doch,
Dann
das
bist du,
ist
das sind die letzten Kilometer, die du quasi gefahren bist.
richtig.
Was ist das für ein krasses Gefühl? Diese 400 Kilometer, das müssen doch eigentlich fast die intensivsten 400 Kilometer der Reise sein, oder?
Ja, da hat sich ja nur alles abgespielt. Und ganz
Genau.
witzig, so sagen wir mal, die letzten 2 Tage, also das waren 4 Tage, jeden Tag um die 100 Kilometer, die ich gefahren bin. Und der Tag 2 und 3 waren die intensivsten. Der letzte Tag ging. Aber Tag 2 und 3 waren wirklich da, wo sich alles abgespielt hat, wo da alle Emotionen nochmal hochkamen und irgendwie jedes Bild nochmal aufgeploppt ist, was ich erlebt habe auf der Tour. Das war richtig gigantisch. Dann bin ich nach Ushuaia gekommen am Tag 4 dann und dachte mir, boah, das muss ja jetzt so ein krasses Gefühl sein, da anzukommen. Das war auch cool und richtig toll. Und wenn man dann nach diesem Portal von Ushuaia reinkommt, dann fährt man um eine Kurve rum und dann sieht man diese Bucht von Ushuaia mit den ganzen Bergen, schneebedeckt, also wirklich wie am Ende der Welt mit diesen ganzen spitzen Bergen und dann diese Bucht, das Meer rausgehend und du weißt, 1000 Kilometer weiter südlich fängt die Antarktis an. Das war so ein, also war ein krasses Gefühl und richtig schön, also wirklich wie am Ende der Welt. Aber als ich da war, habe ich gemerkt, es ging nie ums Ankommen, es ging immer um die Tour. Und ich war ein bisschen, also ja, ein bisschen enttäuscht. Also ich habe mich schon ein bisschen darauf eingestellt, dass es vielleicht gar nicht so krass wird, aber ich habe gar nicht gedacht, dass da der Tag, als ich angekommen bin, gar nicht so besonders war. Es war schön, aber war jetzt halt ein schöner Tag auf der Tour. Aber ich habe ja noch viel krassere Sachen erlebt und irgendwie das Ganze, es ging ja immer um das Ganze, als um das Ankommen.
Weil du nie auch, also nicht das Ziel hattest, ne? Also
Also ich
manchmal.
so wusste so eine Richtschnur oder so, dass ich dahin will, aber es war nie,
Ja.
dass ich gesagt habe, ich will jetzt schnellstmöglich nach Ushuaia kommen und auf dem Weg, sondern ich bin ja so gefahren, wie es am besten gepasst hat. Also jeden
Warst du
Tag irgendeinen anderen Weg.
traurig, dass es vorbei war?
Tatsächlich nein, weil das war dann nach 1,5 Jahren. Zum Schluss, die Motivation ist auch immer weniger geworden. Also spätestens dann mit Nordargentinien, mit diesem Gegenwind, hatte ich immer wieder Phasen, wo ich überhaupt keine Lust mehr hatte und dachte, boah, das gibt's doch nicht. Ich dachte, irgendwann soll es auch mal leichter werden. Ich dachte, nach den Anden hätte ich so das Schwierigste geschafft, aber es wird immer heftiger, je weiter nach Süden ich komme. Und als ich da angekommen bin, war ich, also es war gut. Also ich war nicht froh, dass es vorbei ist, sondern es hat sich einfach richtig angefühlt, so dass dieses Kapitel jetzt beendet ist. Hat sich einfach richtig angefühlt.
Du Du bist dann aber auch noch ein bisschen weitergefahren, ne? Also nicht mehr mit dem Fahrrad, sondern mit dem Auto, glaube ich. Ich glaube, Juan hatte ich noch bis zum ans Ende der Straße geführt.
Ach so, nee, da bin ich schon mit dem Fahrrad dann hingefahren.
Ah, okay.
Aber ich bin
okay.
Bei Juan untergekommen. Das war auch wieder, ich habe in, wo war das, El Calafate, also beim Perito Moreno Gletscher, mit Leuten gequatscht. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, das ist eine Tochter von einem Multimillionär aus Buenos Aires. Die haben mehrere Firmen überall in Argentinien. Und die hatte einen Kontakt, also der Manager von der Firma von denen in Ushuaia, dieser Juan, den hat sie dann kontaktiert und gesagt, ja, der könnte mich, dass der in Ushuaia ein bisschen was organisieren soll, weil sie meine Geschichte so toll fand. Ja, und dann hat er mich kontaktiert und gesagt, ich könnte bei ihm unterkommen in der Zeit. Und war dann bei seiner Familie zu Hause, wurde x-mal zum Asado eingeladen. War richtig cool. Und von da aus bin ich dann auf einem Fahrrad, aber ohne Gepäck. Oder an dem Tag fürs finale Foto habe ich dann Kissen in meine Taschen gepackt, dass ich möglichst leicht dahin fahre und habe das Fahrrad dann über den Kopf gehoben. Mit dem vollen Gepäck wäre das nicht gegangen, ja.
Ja, ja, ja. Cool. Aber ja, das ist auch ein cooles Bild. Aber krass, und also das ist halt das Ende, aber du bist dann aber noch nach Buenos Aires und hast du diese Kinderklinik dann auch besucht, ne?
Richtig, genau, weil der Ehemann von dieser Frau ist der Chefarzt in der Klinik Gutierrez, das ist die größte Kinderklinik in Argentinien, und die fanden, ja, da habe ich die besucht und mit denen dann Geschenke verteilt und mit den Leuten gesprochen. War auch eine richtig tolle Begegnung.
Ja. Ist auch ein, also Argentinien ist auch ein krasses Land, ne? Also ja. die sind ja auch richtig gebeutelt gerade, ne? Also die Wirtschaft, die ist ja, die Inflation, es ist ja total irre. Und die Menschen sind aber so herzlich und so freudig. Und aber ja, sie leiden schon sehr.
Ja, voll. Also was krass war wegen der Inflation beispielsweise, als ich ganz im Norden von Bolivien nach Argentinien gekommen bin, war der Pesos bei 700 und in Buenos Aires war er bei über 1000. Also 1000 Pesos waren 1 Euro.
Krass.
Richtig heftig.
Weißt du, was es jetzt ist? Also jetzt ist aber noch mehr, glaube ich.
Also jetzt ist, also offiziell sagen sie immer noch 1030, 1040, aber wenn du bei Western Union schaust, ist der Wechselkurs bei 1300.
Krass. Ja, ist schon echt irre. Ja, wie ist das gewesen? Du bist ja dann von Buenos Aires bist du, glaube ich, dann zurückgeflogen. Wie ist das gewesen, so nach Hause zu kommen nach so langer Zeit? Diese ganzen Erlebnisse, die du erlebt hast, so, ich meine, wir sprechen jetzt seit 3 Stunden miteinander. Boah, ich glaube, das ist übrigens das längste Gespräch, was ich je geführt habe. und ich habe versucht, es so ausführlich wie möglich zu machen und ich bin dem Ganzen noch nicht einmal ansatzweise wahrscheinlich gerecht geworden. Ich glaube, der nächste Schritt ist dann dein noch nicht veröffentlichtes Buch. Ich weiß nicht, schreibst du ein Buch? Wirst du ein Buch schreiben?
Ja, ich werde jetzt eins schreiben
und
ich
fange
jetzt gerade an.
Die Geschichte ist einfach zu krass.
Das ist richtig cool, weil der Julian Sanchez, oder der hat ja bei Malik ein Buch verfasst und mit denen bin ich auch in Kontakt, das steht noch nicht fest. Aber es würde voll gut passen und die sagen, sie sind interessiert, ich muss jetzt erst mal ein Probekapitel an die abgeben und dann wird man weitersehen, ob da ein Buch kommt, aber ich denke, die Chancen stehen gut und ich schicke euch gerne eins.
Schickst du ihnen den Podcast und sagst, dass du hier Gast warst und wir haben da über 3 Stunden gesprochen, wird schon ein gutes Buch. aber nee, das glaube ich, also auf jeden Fall ist das, also ich meine, ich habe ja hier eine ellenlange Liste mit deinen Erlebnissen und so weiter und wir haben ja noch nicht mal wirklich alles besprochen. Also deswegen, ich glaube, wer es noch ausführlicher haben möchte, der muss dann wirklich das Buch noch lesen. Wie ist es denn dann gewesen, nach der langen Zeit zu Hause anzukommen?
Ja, gigantisch. Ich habe vor allem meine Freundin kurz vor der Tour kennengelernt und wir haben gesagt, wir schauen einfach, ob das funktioniert und geben unser Bestes und gucken, wie sich das entwickelt. Und tatsächlich haben wir es bis zum Schluss geschafft und ich bin auch jetzt bei ihr zu Hause. Und das war so schön, sie nach der langen Zeit dann wieder in den Arm zu nehmen, anzukommen. Und vor allem war es halt richtig cool, weil eine Überraschungsfeier geplant war und ich wusste das gar nicht. Ich bin dann angekommen, dachte mir, also es war auch richtig übel in der Situation. Auch die Mutter von meiner Freundin liegt gerade geht es ein bisschen besser, aber eigentlich liegt sie im Sterben vom Krebs. Und das war da am Anfang, oder als ich zurückgekommen bin, gerade Thema Nummer 1. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, wahrscheinlich kann mich meine Freundin nicht abholen, weil sie im Krankenhaus ist bei ihrer Mutter. Und dann komme ich zurück und werde dann wahrscheinlich nur von meinen Eltern abgeholt, irgendwie ein bisschen traurig, weil es so eine coole Tour war und irgendwie keiner dann da ist. Und dann war es halt doch so, dass voll viele Freunde da waren und meine Freundin, sogar ihre Mutter und ihr Vater sind gekommen, um mich zu begrüßen. Das war so schön, also eine richtig tolle Begegnung.
Das ist schön. Und alle haben sich gefreut, dass du wieder da bist und alle hingen dir an den Lippen und wollten deine Geschichten hören. Und ich kann mir vorstellen, das ist auch einfach eine lange Zeit, die man getrennt ist, ne?
Ja.
Ihr habt euch in der Zwischenzeit auch nicht gesehen?
Doch, in Mexiko haben wir uns, in der Baja California, kurz bevor ich dann mit dem Luxusboot gefahren bin, haben wir uns da, hat sie mich 3 Wochen besucht. Aber danach war es halt schwierig, mit dem Fahrrad so zu planen, dass man frühzeitig einen Flug bucht und ja.
Ja.
Aber wir haben es geschafft und tatsächlich in vielen Ländern besseren Kontakt gehabt als in Deutschland vom Netz und wir beide haben das Beste gegeben, dass wir so viel Kontakt wie möglich hatten.
Ja, so, ja, es ist ja heutzutage, ist es ja auch ein bisschen leichter, als es gewesen ist.
Wenn ich mir vorstelle, vor 15 Jahren oder, ja, unmöglich.
Ja, nee, sehr, sehr cool. Darius, vielen, vielen Dank für deine 3 Stunden, die du dir genommen hast, um mit mir über deine Reise und über deine ganzen Erlebnisse und auch über dein Überleben zu sprechen. Wahnsinnig faszinierend, super motivierend. Wer jetzt noch dabei ist und zuhört, ich kann euch nur empfehlen, schaut bei Darius vorbei auf Instagram, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn das Buch dann endlich da ist.
Ja, ich gebe mein Bestes, dass es möglichst schnell veröffentlicht wird.
Sehr gut. Setz dich dran, hau in die Tasten und nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank für das tolle Interview. Also richtig, richtig toll. Hat mir sehr Spaß gemacht.
Danke. Bis bald, ne?
Bis dann. Ciao.
Ciao. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. 3 Stunden haben wir jetzt zusammen mit Darius verbracht und ihm bei jedem Wort spannend zugehört. Mir hat's viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ich würde gerne, wenn du es noch nicht in der letzten Folge gemacht hast, von dir hören, wie du es fandest, dass diese Folge über 3 Wochen ausgestrahlt wurde, statt am Stück eine lange Folge oder halt, dass ich sie halt nicht über 3 Monate ausgespielt habe. Schreib mir doch gerne. Auf Instagram ist der schnellste Weg oder du hinterlässt einen Kommentar auf Spotify, denn da kann man ja unter jeder Folge einen Kommentar hinterlassen. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann darfst du auch super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify hinterlassen. Wenn es dir nicht so gut gefallen hat, dann lieber keine Bewertung. Denn Bewertungen, das ist einfach so, helfen. Es sind ein wichtiges Kriterium, damit ein Podcast wächst. Und Komplimente zu bekommen, da muss man schon sehr, sehr viel für tun. Negative Kritik zu bekommen, die kriegt man immer geschenkt. Da muss ich eigentlich nur ein falsches Wort oder so sagen. Entsprechend, wenn du die Zeit hast, freue ich mich immer über Bewertungen, wirklich. Also ist für uns Podcaster und Content Creator einfach wahnsinnig wichtig. Das war's jetzt wirklich mit Darius. Wir verabschieden uns von Darius. Wir bedanken uns bei Darius. Viel mehr zu Darius findet ihr in den Shownotes. Und ich hoffe, dass ein Verlag hier zuhört. Hier hören viele tausende Menschen zu. Der ein oder andere arbeitet vielleicht bei einem Verlag. You never know. Schreibt ihn doch mal an und fragt ihn doch mal und unterbreitet ihm ein gutes Angebot. Ich nehme auch keine Kommission. Ist okay. Ich finde aber, dass es eine Geschichte ist, die man halt eben auch ganz gut lesen kann. Ich meine, wir haben jetzt 3 Stunden drüber gesprochen. Da kann man schon ein paar 250 Seiten und mehr mitfüllen. Das war's von mir. Peace. Ich bin raus. Bis nächste Woche, wenn ihr wollt, wenn ihr mögt, wenn du magst.